Reingehört, ein Podcast der VRM. Fastnacht steht wieder vor der Tür. Was bei vielen Grund zum Singen, Tanzen und Feiern ist, löst bei anderen Ängste und Sorgen aus. Übergriffe, Gewalt und Anschläge. In einer Welt, in der viele das Gefühl haben, dass diese Dinge zunehmen, ist die Frage, wie können wir für Sicherheit sorgen? Mein Name ist Janik Radloff und um diese Frage zu beantworten, habe ich heute Mario Bast, Polizeireporter der Stadtredaktion Mainz, bei mir hier im Studio. Hallo Mario, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, danke für die Einladung.
Mario, wie muss ich mir das denn konkret vorstellen? Rosenmontag steht eigentlich schon kurz vor der Tür. Was macht die Polizei? Wie haben die sich darauf vorbereitet? Haben die schon damit angefangen oder machen die das eine Woche vorher? Wie sieht das denn eigentlich so konkret aus?
Ja, der eine oder andere mag sich ja vielleicht denken, das ist überhaupt kein Problem, steht ja im Kalender, ne, und dann geht die Polizei raus auf die Straße. So ist es ja nicht. Also es ist tatsächlich so, ich habe mit dem Polizeisprecher in Mainz eher durch Zufall noch im alten Jahr telefoniert. Und dann sagt er, rat mal, wo ich gerade herkomme. Ich komme tatsächlich aus der ersten Sitzung, wo wir die Einsatzpläne für Fastnacht vorbereiten. Also es ist tatsächlich so, diese Großeinsätze werden langfristig vorher geplant. Das hat natürlich auch was mit Personal zu tun. Ja, du musst ja Beamte zur Verfügung stellen. Du musst sie eventuell zusammenziehen, ja, weil das normale Streifenangebot oder Aufgebot in so einer Situation einfach nicht ausreicht. Also die Planungszeit kannst du bei so einer Großveranstaltung schon in Monaten rechnen.
Wenn die Beamten dann informiert werden, oh, es steht bald wieder eine Großveranstaltung an, und das wissen die ja eigentlich auch alle schon, wie muss ich mir das konkret für deren Arbeitsalltag vorstellen? Wird da eine spezielle Truppe immer für abgesendet? Sind das immer dieselben Leute? Was passiert da eigentlich exakt?
Also wenn wir jetzt mal bei sowas bleiben wie Fastnacht, ja, das ist ja dann tatsächlich etwas, was nur die Mainzer Polizei erstmal betrifft, dann ist es tatsächlich so, es ist nicht so, dass das Standard ist. Also klar gibt's auch für den Tag einfach normale Dienstpläne. Wenn du da drin stehst, weißt du, okay, dann werde ich heute mal keinen Führerschein kontrollieren, sondern ich bin unterwegs auf Streife während des Rosenmontagszugs. Aber natürlich wird dort ein größeres Personalaufkommen benötigt. Und das heißt, du musst Beamte so zusammenziehen, die vielleicht an dem Tag frei gehabt hätten, oder du kannst eine Schicht verschieben, dass du jetzt sagst, okay, in so einem Fall vielleicht dann mal der Frühdienst, der wegfällt, dafür muss ich länger arbeiten. Grundsätzlich ist es aber bei all diesen Großeinsätzen so, dass du viel mehr Personal brauchst, als du normalerweise an einem Tag hättest, und das heißt dann am Ende Überstunden, das heißt Planungen, weil du musst sie irgendwann ja auch abbauen.
Wenn du von der Arbeit exakt sprichst, was können wir uns denn da eigentlich vorstellen? Wenn ich an Fastnacht jetzt zum Beispiel denke oder irgendeine andere große Feier, dann denke ich einfach nur an, ja, da läuft der Polizist mal vielleicht mit seiner Waffe ein bisschen rum. Aber was hat das denn alles damit zu tun? Also was haben die, müssen die da alles konkret machen an diesen Tagen und davor?
Also grundsätzlich ist es, und das hat mich tatsächlich auch so ein bisschen überrascht, dass die Polizisten sagen, ist jetzt egal, ob Weihnachtsmarkt oder Fastnacht, das ist tatsächlich ein Einsatz, der für sie eher entspannt sogar ist. Weil, und das, ja, wenn man es dann erklärt bekommt, macht Sinn, der Großteil oder der allergrößte Teil der Menschen, die an solchen Tagen unterwegs sind, ja gut gelaunt ist, ja feiern möchte, eine gute Zeit haben will, und entsprechend ist es für die Beamten dann auch meistens relativ easy. Und ansonsten ist es tatsächlich so, ja klar, du gehst natürlich jetzt nicht mit der Maschinenpistole on Tour. Und ganz witzig übrigens auch, dass die Polizisten am Rosenmontagszug meistens keine Mützen tragen, weil zum einen sie im Getümmel gerne mal runterfällt und dann auch weg ist, und natürlich, weil der ein oder auch andere denkt, es ist eine Verkleidung und die Mütze dann mopst. Grundsätzlich ist es dann so, dass die Polizisten schon versuchen, deeskalierend unterwegs zu sein, auch selber natürlich so ein bisschen die Stimmung in sich aufzusaugen. Und das Grundsätzliche, warum die da unterwegs sind, sind, dass du auch weißt, es ist für Sicherheit gesorgt, dass du auch, wenn es nötig wäre, eine Ansprechperson hast, und sie werden eigentlich nur dann tatsächlich aktiv, wenn was passiert, also zu fortgeschrittener Stunde, ein Glas zu viel, Schlägerei, dann musst du eingreifen. Ansonsten ist das vermehrte Aufkommen erstmal nur da, dass du, wenn du Nöte hast, auch einen Beamten vor Ort findest und dass bestimmte Dinge geregelt sind, ansonsten greifen die da nicht ein.
Wie sieht es eigentlich mit der Zuständigkeit der Polizei aus? Viele von diesen Veranstaltungen, manche ja auch privat oder so, haben Security dort, aber nicht, das ist ja nicht wirklich die Polizei. Was macht die Polizei dann? Und tauscht die sich mit denen aus? Steht die dann nur zur Wache? Ist die nur für den Notfall da?
Ja, das ist zum Beispiel auch ein Thema, was die Beamten immer mal auch so zum Teil mit dem Schmunzeln dir dann erzählen. Natürlich ist es immer so, ne, es passiert was und dann, ich rufe die Polizei. So. Und jetzt sagt ja der Beamte schon, naja, jetzt hast du unten vor der Tür einen, der hat einen über den Durst getrunken und der singt die ganze Zeit schmutzige Lieder. Und dann rufst du die Polizei an, dann sagt die Polizei, nee, Ruhestörung ist eine Ordnungswidrigkeit. Das ist in dem Fall dann ein Fall für das Ordnungsamt. Ja, grundsätzlich ist diese Grenze ist ja fließend. Ja, man kann sich, ja, im Moment einer Panik ist das dann eher doof. Ja, aber man kann sich überlegen, würde ich das, was da passiert, als Verbrechen bezeichnen? Dann darfst du die Polizei rufen. Würdest du sagen, naja, es ist nervig, es ist aber jetzt nichts, wofür du in den Knast gehst, dann ist erstmal das Ordnungsamt zuständig. Grundsätzlich sind die Polizisten aber immer sehr, sehr zugänglich. Nur dann lass die 110. Die 110 ist ein Notruf, die Nummer nimmst du wirklich nur, wenn du ein Verbrechen siehst, wenn du in ein Verbrechen verwickelt wirst, wenn du panische Angst hast. Ansonsten kannst du auch jedes Revier einfach auf der normalen Telefonnummer anrufen und dann kann es auch sein, dass die Polizisten sagen, okay, du bist hier falsch, das ist ein Thema fürs Ordnungsamt. So ist das.
Du hast jetzt gerade schon davon gesprochen, was die eigentliche Arbeit dann vor Ort tatsächlich auch ist, irgendwelche Angriffe oder Pöbeleien. Sind das generell die meisten Fälle, die wir uns vorstellen müssen? Natürlich habe ich selbst in meinem eigenen Einstieg zuerst mal von der Messerattacke geredet, aber was sind die Sachen, die eigentlich wirklich passieren, konkret immer wieder und die am meisten eigentlich die Polizeiarbeit ausmachen an solchen Tagen?
Ja, das ist tatsächlich so. Also das sagen die Polizisten dann auch selbst im Normalfall. Und wir reden jetzt vom Normalfall. Das, was du ja im Einstieg beschrieben hast, ist so schon ein Extremfall, der halt leider auch vorkommen kann. In Mainz zum Glück so noch nicht da gewesen ist. Im Normalfall ist es tatsächlich so, ja, ne, du wirst irgendwann gerufen, weil in der Kneipe eben noch gute Stimmung und dann haben sich zwei Idioten in die Haare bekommen und dann fliegen die Fäuste, dann musst du eingreifen. Ja, oder dass du, das ist ja in solchen bei solchen Großveranstaltungen durchaus auch immer mal ein Thema, ne? Frauen, die belästigt werden, ja, dass du da eben vor Ort bist, dass sich auch mal Paare in die Haare bekommen auf dem Weg nach Hause. Ja, das sind so diese klassischen Einsätze. Ansonsten, wie gesagt, dass du da bist, wenn was wäre oder auch einfach, wenn ein Unsicherheitsgefühl da ist, dass du als Ansprechperson da bist. Das ist das, was die Beamten im Normalfall bei solchen Aktionen, bei solchen Großveranstaltungen dann zu tun haben.
Du hast vorhin die Ausrüstung der Beamten angesprochen und da gibt es zum Beispiel auf Social Media ganz viele Leute, die sich es unglaublich interessant finden zu sehen, dass Polizisten sowas wie Kettenhemden oder sowas tragen. Was ist das für eine Ausrüstung? Hat die jeder Polizist? Gibt es da eine Spezialeinheit oder kommt da immer ein besonderer Wagen an, der die für alle liefert? Also was haben die da genau?
Das ist tatsächlich eine gute Frage. Wir bleiben aber nochmal bei diesem Beispiel mit diesem Amok-Alarm an der Willigesschule, ne? Wir haben auch gerätselt. Also da sind ja dann Beamten vor Ort, die haben schusssichere Westen, die haben Maschinenpistolen, die tragen Helme. Und ich habe dann auch gefragt, ja, das sind dann Spezialeinheiten. Nein, es sind keine Spezialeinheiten. Es ist tatsächlich die Mainzer Polizei. Sie haben es auch begründet. Natürlich kannst du das SEK rufen, aber das SEK ist eine Landeseinheit. Und wenn die jetzt in Koblenz irgendwo ist, dauert das viel zu lange. Also muss es die normale, in Anführungszeichen, normale Polizei übernehmen. Und die haben mittlerweile, das ist tatsächlich seit dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz so, dass die in ihren ganz normalen Streifenwagen eben diese Sonderausrüstung liegen haben. Ja, also Stichwort auch Sicherheitsgefühl der Beamten. Und die Kettenhemden, die du angesprochen hast, das ist dann meistens so, das ist privat angeschafft, weil es klingt zwar bescheuert, aber so eine schusssichere Weste ist nicht unbedingt auch stichfest. Also da, wo die Kugel abprallt, kannst du mit einem Messer, logisch spitzt, ne, mit Wucht reingestochen, kommst du durch. Also auch Polizisten, die sich dann explizit auch nochmal selber schützen. Und da kommen wir nochmal auf dieses Thema, weil das haben wir dann auch gesagt bekommen, ja, die Kinder hätten sich so erschreckt, als die Polizisten sie dann aus dem Zimmer rausgeholt haben. Die standen ja da mit Maschinenpistolen und. Muss das sein? Die ganz einfache Antwort ist, ja, es muss sein, weil auch Beamte sind Menschen und sie schützen auch ihr eigenes Leben.
Also muss Kommissarin oder Kommissar Meier sich selber ein Kettenhemd besorgen tatsächlich irgendwie? Habe ich das richtig verstanden, mit privat angeschafft?
Wenn du, also natürlich ist diese Sicherheitsausrüstung auf dem bestmöglichen Stand. Mhm. Ja, aber grundsätzlich ist es, deshalb heißt diese Weste ja auch kugelsichere Weste. Die neueren Modelle, muss man auch immer, ich meine, wir reden auch irgendwo über Geld. Ja. Die neueren Modelle sind auch bis zu einem gewissen Grad natürlich stichfest, aber eben nicht nur. Und wenn du jetzt sagst, jetzt kommt einer und hat eben nicht nur, ich sage jetzt mal, so ein etwas besseres Taschenmesser, sondern schon ein etwas größeres, dann kaufst du dir vielleicht dann noch ein Kettenhemd. Wobei, und das ist leider auch eine traurige Gewissheit, du kannst machen, was du willst. Den endgültigen Schutz gibt's nicht.
Da würde mir einfallen, natürlich so eine spontane Frage, vielleicht denken sich das viele Zuhörer, macht es denn Sinn überhaupt in Deutschland bei solchen Veranstaltungen in erster Linie kugelsichere Westen zu tragen, da wir eigentlich kein Land sind, in der so viele Schussfälle wirklich vorkommen, verhältnismäßig? Also mit dieser Zunahme von Wasserattacken würde es mehr Sinn machen, in Westen zu investieren für die Polizei, die hauptsächlich in erster Linie gegen Stiche und Schnitte gewappnet sind?
So, und jetzt sind wir wieder bei dem Thema, ne, wie hat sich's entwickelt? Also ich sag mal, vor 10 oder 15 Jahren hätten wir nicht darüber gesprochen, ob ein Polizist eine Weste tragen muss, die gegen ein Messer schützt, sondern da hätten wir gesagt, okay, klar, macht Sinn, ne? Bei einem Banküberfall oder sonstiges nimmst du die kugelsichere Weste. Heute müsstest du ja dann sagen, und deine Frage ist völlig berechtigt, ja, dann müsste ich ja die Westen jetzt erstmal ausrangieren und mir neue kaufen. Natürlich, auch die Hersteller von solchen Westen reagieren darauf. Ich habe es ja gesagt, die neueren Modelle von diesen Westen sind natürlich dann auch bis zu einem gewissen Grad stichfest. Aber du gehst ja jetzt nicht hin und sagst, ich weiß nicht, wie viele Polizisten wir haben. Ja, ich schmeiß jetzt alle alten weg und kauf neue. Das funktioniert nicht. Ja, es hat etwas damit zu tun, du brauchst das Geld. So traurig das klingt, natürlich kostet das Geld. Es hat auch was mit Produktionskapazitäten zu tun. Also die Entwicklung geht immer fort. Aber eigentlich hast du recht. Und dementsprechend werden die Westen mittlerweile, wie würde ich es jetzt sagen, so Allround-Westen. Ja, aber grundsätzlich, das muss man auch sagen, und das ist bei einem Messer nochmal was anderes. Ja, wenn ich schieße und ich schieße von vorne, ich treffe deine Weste, mit dem Messer könnte ich ja noch unter deine Weste.
Ab wann ist denn etwas für uns eigentlich Thema? Ab wann berichten wir? 3 Verletzte, 4 Verletzte, 1 Übergrifflichkeit, 2? Wie entscheiden wir das?
Auch da gibt es eigentlich kein Handbuch für. Ne? Also es ist grundsätzlich immer so, hast du die saure Gurkenzeit, dann machst du vielleicht ein Thema oder nimmst ein Thema mit, wo du bei einem Tag, wo sonst viel passiert, sagen würdest, nee, das kommt nicht ins Blatt oder nur als kleine Meldung. Ja? Es sind häufig die Zahlen, die etwas spannend machen. Es sind Bilder, die etwas spannend machen. Also nehmen wir zum Beispiel, hatten wir in der Neujahrsnacht, da haben wir auch später lange darüber diskutiert, das Feuer in Hechtsheim auf einem Pferdehof. Ich habe das nachher in einen großen Roundup-Silvester-Artikel einfach nur mit aufgenommen. An einem anderen Tag hätte ich schon gesagt, das ist eine eigenständige Meldung, ich mache einen eigenen großen Artikel daraus. Aber, und das war für mich tatsächlich, und das ist jetzt nur meine persönliche Einschätzung oder meine Arbeit als Redakteur an diesem Tag gewesen, erstens, ich hatte Silvester. Ich hatte ganz viele Themen mit Tierheim, Wildpark. Ich hatte noch ein Großfeuer in Finden, einen Wohnungsbrand, den man an einem anderen Tag auch als eigenes Thema hätte machen können. Aber auch da habe ich mich dagegen entschieden. Ich habe es wirklich in diesen ganz großen Artikel mit reingepackt. Auch mit dem Hintergrund hätte ich, das klingt jetzt echt makaber, aber hätten wir ein Bild gehabt, wo dieser Stall, und es ist nichts passiert, ja, die Tiere konnten alle gerettet werden, vollends in Flammen stehen, dann habe ich einen Hingucker für dich als Leser. Habe ich aber nachher nur, und auch wenn es viele sind, ne, Feuerwehrleute, die vor einem bereits abgebrannten Gebäude stehen, ist es für mich kein Bildmotiv, wo ich sage, ist ein Eyecatcher. Ich muss aber dazu sagen, ich habe meine Wurzeln kommen auch von der Bild, also ich habe auch Boulevard ein bisschen gemacht, da ticke ich vielleicht auch anders. Dann kommst du über die Infos. Ja, jetzt sagst du, ja, 15 Pferde, aber alle sind gerettet worden. Ist super ausgegangen. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema Bad News or Good News. Ich konnte auch nicht sagen, der Stall hat 500.000 Euro gekostet. Es gab eben diese Infos nicht. Und dann musst du es abwägen. Und dann nochmal, ja, es ist ein Tag, es ist Silvester, Neujahr, da hast du eh ganz viele Themen. An einem anderen Tag, wo nichts passiert ist, sagst du auch, weißt du was, ich bin dankbar. Klingt jetzt echt bescheuert, aber dann kann ich einen Aufmacher, ja, mit entsprechendem, je nachdem, wie du es ein bisschen drehst, ne, es geht um die Tiere. Tiere gehen immer, ist keine Frage. Vielleicht auch mal, müssten wir auch mal drüber nachdenken, ob wir einfach mal einen Artikel machen und sagen, alles nochmal gut gegangen. Aber witzigerweise oder traurigerweise muss man, glaube ich, sagen, ist das etwas, was die Leute dann gar nicht so gerne lesen. Sie lesen halt Bad News or Good News.
Dann will ich mal eigentlich fragen, Mario, was hat das denn mit dir gemacht, tagtäglich mit solchen Sachen wie Mord, Totschlag, Amokdrohungen konfrontiert zu werden? Fühlst du dich besser in Deutschland, sicherer? Also hat das irgendeine Auswirkung auf dich selbst?
Also das Schöne bei uns ist ja zum einen, ich bin zwar der Polizeireporter, aber ich habe mir noch die Freiheit genommen, dass ich auch über andere Themen schreiben darf. Natürlich ist es grundsätzlich so, wenn du jeden Tag, und es ist nicht jeden Tag, ne, und in Mainz ist es, wir leben da wirklich noch in einem, ja, in einer Gegend, wo sowas eben die Ausnahme ist. Ja, aber ich glaube, und das siehst du auch bei, ist ja völlig egal, ob du Extrembeispiele hast wie Kriegsberichterstatter oder Soldaten. Natürlich, wenn du mit solchen Themen einfach zu tun hast, dann kannst du sie nicht an der Tür abgeben. Ich persönlich, ja, habe zwar, ne, bei dem Stichwort hatten wir ja schon mal bestimmte Gegenden, wo ich ungern hingehe, aber ich habe noch ein relativ großes Grundvertrauen, was die Sicherheit angeht. Im Umkehrschluss, die Zusammenarbeit mit der Polizei zeigt mir auch, was diese Männer und Frauen leisten. Ja, tatsächlich ist das sogar etwas gewesen, wo ich mir gesagt habe, ja, damit, ich will nicht sagen, schlafe ich besser, ich schlafe sowieso gut, ja, aber wenn ich draußen bin, weiß ich, es ist jemand da, der mich da im Notfall beschützt oder wo ich hingehen kann, wo ich Schutz finde. Oder im Extremfall, wo ich auch einfach einen Ansprechpartner finde, der mir im Nachgang auch noch hilft. Aber ja, ich glaube, dass du dich von bestimmten Dingen und Erlebnissen nicht freisprechen kannst. Und ein sehr, sehr guter oder einer meiner besten Freunde ist Richter. Und natürlich reden wir auch immer mal so über seine Arbeit, ja. Und wenn er mir dann Dinge erzählt, die er sich anschauen muss und das auch tatsächlich anschauen muss, also ich sage jetzt mal Stichwort Kinderschändung, Pädophilie, er sagt auch, das kannst du natürlich nicht zu Hause an der Garderobe abhängen. Da musst du sehr stabil sein, da musst du auch, glaube ich, ein sehr, sehr stabiles Familiengebilde haben, das dir da hilft. Das ist übrigens auch was die Polizisten sagen, ne? Nach dem Amok-Alarm im Williges, dass die Polizisten erstmal miteinander reden, weil sie es zusammen erlebt haben. Ja? Also ich glaube, darüber zu sprechen ist sehr, sehr wichtig. Und auch das gibt's bei der Polizei. Und es ist aber auch als Privatperson ganz wichtig, wenn du feststellst, du kriegst diese Dämonen nicht aus dem Kopf, dann such dir jemanden, mit dem du reden kannst. Und wenn eben keiner da ist aus der Familie oder aus dem Kollegenkreis, dann geh auch gerne zu jemandem Professionellen. Wenn du es mit dir schleppst, sind es Dämonen, die du irgendwann nicht mehr los wirst.
Also auch hier wieder Polizisten, Journalisten, den Mensch im Vordergrund sehen und was das mit ihm macht. Das ist doch mal ein sehr positiver Abschluss eigentlich für das Ganze, auf den wir enden können, damit die Leute vielleicht mit auch ein bisschen besseren Gefühl nach Hause gehen. Vielen Dank, dass du heute da warst, Mario. Es ist wirklich sehr nett, mit dir zu reden.
Sehr, sehr gerne. Immer wieder gern.
Weitere Infos zu den Themen Sicherheit und Fasnacht findet ihr bei uns in den Shownotes. Vielen Dank, dass ihr auch heute reingehört habt. Abonniert doch den Podcast gerne und aktiviert die Glocke. Und bis zur nächsten Folge. Macht's gut.
Reingehört ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die VolontärInnen der VRM. Ihr erreicht uns per Mail an audio@vrm.de.